BR Heimat lesen.
Franz Schiermoser weiß sich weder zu raten noch zu helfen. Die Liebe zu Rosalie plagt ihn Tag und Nacht und macht den Wunsch nach ihrem Besitz in ihm immer größer. Andererseits aber ist ihm das Leben im Haus unter den obwaltenden Umständen schier unerträglich. Dass die Mutter Rosalie als Schirmoserin nicht gelten lässt, findet er ja noch verständlich. Dass sie in ihrem Hass aber so weit ging, das Haus zu verlassen und so die Augen der ganzen Nachbarschaft auf sich zu richten, dass sie den Hof durch ihr Tun ins Gerede der Leute brachte, das empört ihn und macht ihn bitter. Und er kämpft einen harten Kampf mit sich selber, ob er gegen Rosalie nicht doch lieber die Reisertaler Tochter eintauschen soll. Aber je länger er darüber nachdenkt, desto unmöglicher erscheint ihm ein Leben ohne das muntere, tüchtige Stadtmeidl. Und schließlich fasst er den Entschluss, mit dem Vater ein ernstes Wort zu reden. Und so sucht er ihn gerade an dem Morgen, da Rosalie der Schirmoserin sagen lässt, dass sie den Hof verlasse, in der Scheune auf und beginnt. »Vater, ich hätte's drin mit dir.« Der Alte putzt eben die Maschine nach dem Dreschen und erwidert, ohne seinen Sohn anzusehen, »Muss das heut sagen.« Franz stellt sich ganz nahe zu ihm. »Heiron, möchte ich.« Der Schirmoser lässt auch jetzt noch keinen Blick von seiner Arbeit. »Heiron, mixt. Jetzt schaut mal runter den Tropfo. Heiron, möchte.« Er zieht mit großer Aufmerksamkeit eine Schraube der Maschine an. »Von mir aus kost schon heiron«, meint er dann. »Ich rette da nicht von euch.« Und mit einem Lächeln fügt er hinzu. »Ich hab's Herr vergeht's Gott hinter mir. Ich brauch mir die Arbeit nimmer aufs Tor.« Franz untersucht nun gleichfalls verschiedene Teile der Maschine. »Amoi muss ja da sein«, meint er dabei. »Du wirst auch nicht in alle Ewigkeit rackern und schienackeln wollen.« Der Schirmoser greift nach der Ölkanne. »Na ja, bis jetzt haben wir's noch alle weiter machen können. Und eine Zeit lang kunnt ich's auch noch weiter da machen. Aber bäust lieber du werkelst?« Er ölt etliche Maschinenteile. Franz wird's schwer, dem Alten seine Entschlüsse mitzuteilen. Er sucht nach geeigneten Worten. Dass der Vater die Sache gar so leicht nimmt, gewiss ist ihm nicht ernst damit. Besonders wenn er hören wird, welche die seine wird. Und er bringt vorsichtig die Rede auf Rosalie. »Ich will dich nicht ausschirmen aus dem Hof, Vater«, meint er. »Ich bin froh, dass du noch da bist. Aber ich mein, wenn halt eine sauberne Bäuerin mitwerkeln tat, eine wie die Rosal, so ein richtiges, regelsames Weibsbild, verstehst?« »Ja, ja, der Schirmoser versteht ihn gut, seinen Sohn. Aber er hat seinen Spaß an der Bedrängnis des Buben, drum schweigt er ganz still und lässt ihn weiter zappeln. »Weißt, Vater, ich mein halt, es war besser, bei einer junge Hand da herin regieren tat. Aber die Weibsbilder da umeinander mögen ja alles haben nix mehr da. Die möchten sich ja grad in den Geldhaufen einsetzen und zuschauen, wie deren Spuren arbeiten. Weißt, da war halt eine wie die Rosal da schon besser. Die mag da arbeiten, die hat da eine Freude am Sach.« »Und an dir auch, Weni«, fährt's dem Schirmoser heraus. Und da er schon einmal angefangen hat zu reden, so fügt er auch gleich noch hinzu: »Na ja, ich hab nix da wieder, wenn's das einmal nicht so magst wie die anderen. Ich gar nicht. Aber sie, Mutter.« Franzl schiebt nachdenklich den Hut tief ins Gesicht und kratzt sich hinterm Ohr. »Ja, ja, Mutter, ich weiß schon. Dass die nicht nachgibt, das kostet ein Dinger.« »Ja, no, bei sieht, dass da nix hilft.« »Na, das tut's nicht. Nachgeben tut die gar nie nicht, derer ihren Dickschädel kenne.« »Aber du kannst doch mit ihr drüber reden.« »Ich? Mit deiner Mutter? Na, mein Lieber, deine Mutter kenne ich besser und die Alte auch. Und solange die Alte schiert, wird deine Mutter nicht kalt. Und solange die heiß auf die Stadtleute ist, kannst du nichts machen. Das sei so gie.« Franz geht unruhig in der Scheune auf und ab. Und ich kann ihr einmal nicht helfen. Ich muss Rosal heiraten. Ich mag keine andere. Der Alte schmunzelt.
Ich hab's ja so gewusst. Du müsstest nicht ein Junge von der Alten sein. Da ist eins so bockstarre und eigensinnig wie das andere.
Aber wie ich sag, heirat's nur dein Rosal. Ich red dir nix ein. Bloß mit ihrer Verwandtschaft lassen wir meinen Fried. Mit denen überspannten Weibsbüder übernannt, die machen bloß einen Unfrieden einer ins Haus. Und hängen an der Schüssel droh, ergänzt Franz zustimmend. Na na, das greizt da mir nicht auf. Aber dass die Mutter gar so bockbornig ist, das ist mir schon recht zwider. Zwing die Leid schon, weil sie ja jetzt gänz Maiz reißen wird über ins.
Aber der Schirmoser macht eine wegwerfende Handbewegung.
Ah was, die Leid muss man rennen lassen und Hund keizen, heißt's. Weil sie sich nur geredet haben, nachher werden sie schon wieder aufhören. Und die Alte soll bocken, so lang bis Händel kriegt. Die Hauptsache ist, dass sie bei dir nixen feit.
Franz lacht.
Na, Vater, da feit sie nixen bei mir. Dass die Rosal nicht nein sagt, das sei weiß ich. Und dass wir zwar gut miteinander auskommen, das sei weiß ich auch.
Und sie, die Rechtsrätin, meinst, dass die auch nicht nein sagt?
Franz macht eine wegwerfende Handbewegung.
Die sagt mir gut nein. Auf die passt du niemand auf. Drosel nicht und die alte Freilen nicht. Und ich erst recht nicht. Die braucht ja nicht aus, als geht's ins Bauernbäume ihr nicht gefallen. Die kann ja auch zu ihren anderen Töchtern gehen. Wir jammern ihr nicht nach.
Plötzlich fällt ihm aber ein, dass ja Rosalie schon einen Hochzeiter hat, drinnen in der Stadt. Doch diese Erkenntnis betrübt ihn nicht weiter.
Mit dem anderen Stadtfracken da drin z'Minga werden wir schon Vierte werden, sagt er zuversichtlich. Er muss ganz einfach verzichten, weil ich da bin.
Der alte Schirmoser nickt.
Wird zuerst kein Gescheiter nicht sein, sind Staatsmadel besser nachher danach, meint er. Man weiß ja, ein Arzt war ein Angestellter halt oder ein Beamter oder so etwas. Mit dem wärst leicht für die. Und mit der Alten auch. Die darf froh sein, dass wir ihre Tochter herlassen auf unseren Hof. Das glaube ich auch. Und sie darf ja grad gehen, weil es ihr nicht passt.
Der Schirmoser nickt.
Jawohl. Aber reden musst du mit ihr. Zwing ein Heiratgut und zwing ein Kuchenwagen. Ein Wengel, eine Sach und ein Gewand und ein Geld soll es einbringen, meine ich. Ganz um sinst, bist man nachher da schon nicht feil. Du nicht und mein Hof nicht.
Der Junge sagt es zu.
Freilich, red ich damit, Vater, erwidert er. Herschenker tue ich auf keinen Fall ebs. Weil es auch nicht viel ist, was kriegt, ein bisserl was ist doch. Und zwing die Leid ist auch besser, weil es ebs hat. Das heißt, auf die Leid pass ich nicht auf, aber renn tue ich da mit der Alten. Oder mit der Freilen, die versteht mich besser.
Damit rückt er auch schon sein Hüttel zurecht und geht hinüber ins Wohnhaus, um Rosel oder ihre Mutter zu treffen. Denn er möchte das Eisen schmieden, solange es warm ist. Tante Adele sitzt unterdessen schier verzweifelt in der Wohnstube und schreibt die Adressen für das Gepäck. Denn nun soll es wirklich ernst werden mit der Abreise. Rosalie selber wünscht es. Die alte Dame grübelt vergebens darüber nach, wie denn dies möglich sein kann. Die beiden Kinder, Franz und die Rosel, waren doch stets voller Lust und Liebe gewesen, und man konnte sich wirklich mit dem Gedanken vertraut machen, dass es bald zu einem Verspruch käme. Was ist nur in das Mädel gefahren? Riegelt sich das dumme Kind in ihr Zimmer ein, lässt die ganze Wirtschaft drunten stehen und liegen und überrascht einen mit der Mitteilung, morgen Abend reisen wir. Natürlich ist das Wasser auf die Mühle der Frau Mama. Nun glaubt sie wohl, ihre Pläne durchführen zu können. Aber weit gefehlt. Klarheit soll sein um sie. Sie will sofort wissen, was los ist. Gleich, auf der Stelle. Sie geht eilends an die Kammertür ihrer Nichte.
Rosal! Rosal!
Die erstickte Stimme des Mädchens erwidert leise.
Tante?
Ich möchte was reden mit dir, Rosal.
Ich kann jetzt nichts reden, Tante. Vielleicht später.
Man hört leises Weinen durch die Tür. Die Tante ist voller Zorn und Mitleid, voller Neugier und Entschlossenheit.
Rosal, ich muss dich bitten, dass du mir gleich aufmachst.
Sie wartet eine kleine Weile. Drinnen wird das Weinen mühsam unterdrückt. Über die Stiege herauf aber kommt Franz.
Die Tante winkt ihm schweigend zu und bedeutet ihm, er möge zu ihr treten. Dann wiederholt sie abermals:
»Rosal, bitte, mach mir sofort auf, wenn du nicht willst, dass ich dir ernstlich bös werd und nicht mehr nach München mitgehe.«
Das hilft. Langsam wird der Schlüssel umgedreht und Tante Adele öffnet die Tür ein wenig. Rosel steht am Waschtisch und ist bemüht, die Spuren der Tränen vom Gesicht zu entfernen. Da zieht die Dame ganz unbemerkt Franz hinter sich ins Zimmer und schließt die Tür ab. Durch das Geräusch des Schlüsselumdrehens aber wird Rosalie erst aufmerksam und schaut sich fragend um. Und sieht sich Franz gegenüber, den sie doch nimmer treffen wollte und nimmer sehen. Und der Bursch steht da und tut, als könnte er nicht bis 5 zählen. Ganz voller Verlegenheit ist er und seine Augen hängen an ihr wie an einem Heiligenbild. Und die Tante lächelt ihr feines Lächeln und sagt dann:
»So, also, beisammen hätte ich euch nun. Und jetzt will ich wissen, was es gegeben hat, dass mir das Mädel nicht mehr hierbleiben will. Weißt du es, Franz?«
Sie wendet sich absichtlich zuerst an den Burschen, denn sie vermutet, von ihm die Wahrheit zu hören, da sich so ein ungeschniegelter und etwas schwerfälliger Bauer doch sicher nicht so rasch herauswinden und reden kann, wie zum Beispiel ihre Nichte, die Rosel. Aber was sie da erfährt, ist dergestalt, dass sie sich setzen muss. Denn Franz sagt ihr ganz kurz und bündig:
»Geben hat's gar nix, Fräulein, aber geben tut's bald was, und zwar eine Hochzeit. Ich heirat Rosel, weil sie einer nicht unrecht ist. Der Vater ist nicht dawider, sagt er, und Mutter muss sie heute halt damit abfinden. Und Rosel wird auch nicht nein sagen, denk ich.«
»Was meinst, Rosel?«
Rosalie ist bleich geworden und wieder brennrot.
»Also, da ist sie schon, die Frage, ganz klipp und klar.«
Und ebenso klar wird ihre Antwort sein: »Nein, Franz.« Sie würgt an dem Wort, aber es will nicht über ihre Lippen. Da steht der Bub und sucht nach ihrer Hand, zieht sie ganz nahe an sich, schlingt seinen Arm um ihre Hüften und fragt ganz leise mit zärtlicher Stimme:
»Was sagst, Rosal? Magst mei liebe Schirmoserin werden? Magst mi als dein Burm? Geh, sag heut a Wertl.«
Wie soll da ein Nein herauskommen? Rosalie spürt, wie sie ein Zittern befällt, wie alle ihre Vorsätze gleich einem Kartenhaus zusammenfallen, und sie kann's nicht ändern. Ihre Augen, ihr Mund, ihre Hände, sie sagen ja.
»Ja, Franzl, in Gott's Namen. Recht ist's ja nicht, aber ich kann nicht anders. Bei dir ist mein Heimatl, bei dir ganz allein.«
Tante Adele sitzt still und mit weit geöffneten Augen auf ihrem Stuhl. Das Glück hat sie sich nicht geträumt heute.
Aber Gott sei Dank, die Hauptsache ist, dass sie sich gefunden haben, die beiden.
Sie faltet unwillkürlich die Hände und murmelt einen Segenswunsch. Und sie erhebt sich zufrieden und schließt die Tür auf, um hinüberzugehen zu ihrer Schwägerin und ihr die Verlobung ihrer Tochter mitzuteilen.
»So schonend als möglich«, meint sie lächelnd, »denn wenn deine Mutter ihren Assessor so sang- und klanglos in die Versenkung fahren sieht, wird sie wohl die Kränke kriegen.«
Sie nickt Franz freundlich zu, indem sie seine Hände schüttelt, küsst Rosalie mit mütterlicher Zärtlichkeit auf die Wangen und geht. Und Franz nimmt Rosel bei der Hand und geht mit ihr zum Vater, um ihm das liebe Bräutel vorzustellen und sein »Gseng dir's Gott« zu hören. Tante Adele öffnet nicht ohne Herzklopfen die Tür zum Zimmer der Schwägerin. Ein wenig erfasst sie doch die Angst, da sie sich die Szene ausmalt, die wohl folgen wird, wenn die Rätin von der Verlobung ihrer Rosalie hört. Daher geht sie ziemlich gedrückt und zögernd, gleich einem Kinde, das einen schlimmen Streich gemacht hat und sich nun seine Strafe dafür holen soll. Ganz lautlos schließt sie die Tür hinter sich und wirft einen unsicheren Blick durch die Stube. Aber sogleich verfliegt ihre Beklemmung, denn die Rätin sitzt friedlich schlafend inmitten ihrer Körbe und Pakete, ihrer Koffer und Sofakissen. Und sie gewährt einen so erheiternden Anblick, dass Adele unwillkürlich ein leises Lachen ankommt. Zugleich aber empfindet sie eine kleine Schadenfreude darüber, dass die Schwägerin, die gerade in den letzten Tagen der Hochmut und Dünkel selber war, nunmehr so hübsch von ihrem Thronsessel herabgesetzt und auf den Boden rauer Wirklichkeit gestellt werden soll. Und aus dieser Freude heraus kann sie die alte Dame nicht mehr schlafen lassen. Sie muss etwas tun, um sie aus ihrem Schlummer zu schrecken. Daher stößt sie schmunzelnd, in scheinbarer Unachtsamkeit, einen niederen Hocker um, auf dem allerhand Fläschchen und Gläser stehen, und wartet auf die Wirkung. Diese ist dem Einschlag des Blitzes gleich. Die Rätin fährt mit einem lauten Schrei in die Höhe, ist einen Augenblick wie betäubt und wimmert dann wie ein erschrecktes Kind.
»Was war das? Was ist passiert? Hilf mir doch, Adele! Was ist mit mir geschehen?«
Erst allmählich, da sie das spitzbübische Lächeln der Schwägerin bemerkt, weicht der Schreck und sie wirft einen suchenden Blick in der Stube umher. Da ein neuerlicher Aufschrei.
»Adele! Um Himmels Willen, meine Tropfen und die Hautcreme und das kölnische Wasser, das liegt ja alles auf dem Boden. Um Gott, das Bitterwasser fließt ja aus. Was hast du bloß gemacht?«
Sie steht gar nicht erst lange auf, sondern kriecht gleich auf allen Vieren, um alle Fläschchen zu retten und die Scherben aufzulesen. Dazu jammert sie laut über das Unheil und redet sich in einen ordentlichen Zorn auf die Schwägerin hinein. Diese hat sich immer noch schmunzelnd auf einen Stuhl gesetzt und denkt, jetzt ist die Stimmung günstig, jetzt lassen wir die Bombe platzen. Und gerade als die Rätin den verstreuten Puder mit zwei Glasscherben sorgsam zusammenstreift und wieder in die Büchse fasst, sagt sie, »Ich hab eine Neuigkeit, Schwägerin.« Die aber hört kaum vor Grimm und Ärger. Eben schickt sie sich an, ein paar Stäubchen aus dem Puder zu blasen. Da fährt Adele fort, »Unsere Rosal wird nicht den Assessor heiraten. Sie hat sich eben hier verlobt.« Weiter kommt sie nicht mit ihrer Neuigkeit, denn die Rätin hat vor Schreck so stark in den Puder geblasen, dass sie aussieht wie ein Mühlknecht, was Adele so zum Lachen bringt, dass sie momentan nicht sprechen kann. Ihre Schwägerin aber ringt nach Luft.
Was sagst du da, Adele?
Dass Rosal sich eben hier verlobt hat, liebe Schwägerin.
Das ist doch Unsinn. Rosalie ist doch längst verlobt.
Aha, jetzt kann's losgehen, denkt sich Adele nicht ohne Bosheit. Und sehr laut und bestimmt wiederholt sie noch einmal, »Es ist, wie ich dir sagte, Rosalie hat sich hier verlobt.« Die Rätin rappelt sich vom Boden auf und versucht, eine hoheitsvolle Haltung einzunehmen.
»Das glaube ich nicht«, sagt sie. »Davon hätte mich meine Tochter vorher verständigt.«
Adele schmunzelt. »Und wenn deine Tochter einmal ausnahmsweise dich nicht verständigt hätte?«
»Dann würde ich einfach entschieden Nein sagen«, braust die alte Dame auf. »Und wenn's ein Prinz wäre?«
»Das ist er gar nicht einmal«, fährt's Adele heraus. »Nicht einmal ein Assessor.« Die Rätin wird unsicher.
»Du willst doch nicht etwa sagen, liebe Adele, dass meine Rosalie...«
»Sich mit Franz Schiermoser soeben verlobt hat«, ergänzt diese lachend, »und zwar ganz ohne alle Zeremonien.« Die Wirkung ihrer Worte ist furchtbar. Die Rätin stößt einen heiseren Schrei aus, ihre Arme fuchteln wild in der Luft herum, und dann bricht ein wahrer Sturm der Entrüstung, des Schmerzes und Zornes los. Sie zertrümmert ein Glas ums andere, ein Parfümfläschchen ums andere, rauft sich das Haar und rennt wie toll geworden in der Stube hin und her.
»Das ist eine Infamie«, ruft sie aus. »Das ist eine himmelschreiende Infamie. Mit diesen Bauern hat sie sich, ohne Rücksichten, ohne Grundsätze, ohne Stolz und Standesgefühl. Das ist hanebüchen, das ist einfach unglaublich.« »Aber daraus wird mir nichts, und wenn ich mich auf den Kopf stellen sollte.«
»Was du aber gescheiter bleiben lässt«, meint Tante Adele nicht ohne Spott, »denn es würde erstlich deiner Frisur schaden und zweitens sich doch gar nicht schicken für eine Dame von Stand.« Sie muss sich ducken, denn eine Blumenvase kommt geflogen. Und die Rätin tobt wie eine gereizte Tigerin. Aber mittendrin schaut sie in den Spiegel und besieht sich. Und der Anblick ihres mehlbestäubten, halb aufgelösten Ichs bringt ihr plötzlich wieder ihre gute Erziehung in Erinnerung. Sie entfernt hastig den Puder vom Gesicht, ordnet das wirre Haar, bürstet das Kleid ab und sagt dann mit theatralischer Geste:
»Ich reise sofort ab. Ich sage mich los von euch. Und ich werde das ungeratene Ding schon strafen. Ich enterbe sie.«
Leider übt auch dies keine Wirkung auf die lächelnde Schwägerin aus. Adele meint nur, wo nichts ist, hätte auch der Kaiser das Recht verloren zu erben. Worauf die Rätin schluchzend das Taschentuch an die Augen führt, den unglücklichen Assessor beklagt, ihren Reisemantel anzieht, den englischen Hut mit dem Schleier aufsetzt und sich danach trotz Gicht und Altersschwäche auf den Weg zur Bahn macht. Tante Adele lässt sie ruhig gehen, lacht leise in sich hinein und murmelt: »Das wär geschehen. Das ist leichter gegangen, als ich gehofft hab. Jetzt geht's hinter sie selber, hinter die Schiermoserin.« Hinten im Austraghäusel des Schiermoserhofs sitzt die Bäuerin wie eine Kreuzspinne am Fenster und lauert hinter den geblümten Kattunvorhängen, damit ihr nichts auskommt, was vorn im Hof geschieht. Und so bleibt ihr nicht verborgen, dass ihr Franz Hand in Hand mit dem Stadtfräulein zur Tenne geht, wo sie ihren Schiermoser an einem Treibriemen herumhantieren sieht. Lachen und Scherzen dringt zu ihr hinüber und hinein in ihre stille Kammer, darin nur ein paar Herbstfliegen summen und die alte Uhr ihr steifes Tick-Tack hackt. Sie ist zusehends alt geworden, die gute Schiermoserin. Die Trennung von den ihren, dieses tatenlose, hinbrütende Leben taugt ihr nicht und macht sie ganz krank und sterbend. Das Brüllen ihrer Kühe, das Blöken der Kälber, das Gackern der Hennen schneidet ihr tief ins Herz und macht ihr ein Heimweh nach dem Hof und Stall, nach Kuchel und Speis, nach dem gewohnten Tun und Schaffen, dass sie oft vermeint, sie müsse aufspringen und hinüberrennen zu ihren Leuten, zu ihrem Vieh. Aber da ist ihr Bauernstolz, ihr Bauernschädel, ihr eigensinniger und halsstarriger. Und der lässt es nicht zu, dass sie nachgibt.
»Lieber bis zum letzten Schnaufer und Seufzer hier am Fenster hocken und Trübsal blasen, als mit der da drüben in einem Haus zusammenleben«, denkt sie.
Und ihre Mutter bestärkt sie noch täglich und stündlich in ihrem Starrsinn und Hass. Der alte, taube Vater freilich mag nichts wissen von Zank und Streit, von Hader und Verdruss. Auf ihn hört man aber nicht. Und um des lieben Friedens willen tut er scheinbar, wie die beiden wollen. Im Geheimen aber geht er noch oft hinüber in Stall und Tenne, ins Haus und in die Stadel und bastelt und hantiert wie sonst. Und da er taub ist, so trägt er weder seinem Weib und seiner Tochter etwas zu, noch denen vorn im Hof. Für ihn ist die Welt schön und gut, so wie sie gerade ist, und er begreift nicht, dass die Leute darin nicht Platz haben. Er liebt Mensch und Vieh und kennt auch nicht den Unterschied zwischen Stadt und Land, denn er kam nie aus seinem Heimatgau hinaus. Alle aber, die ihm innerhalb desselben in den Weg treten, begrüßt er mit fröhlichem Gruß, denn er hört nicht den Gegengruß. Klingt der nun kalt oder warm, herzlich oder abweisend, spöttisch oder teilnehmend. Und so hat er auch für Rosalie jedes Mal ein Scherzwort, ein freundliches Lachen, ein wohlwollendes Kopfnicken. Danach macht er sich zufrieden wieder davon. Die Schiermoserin hat derweil von ihrem Fenster aus die Rätin reisefertig aus dem Haus gehen sehen und sie sucht vergebens nach einer Lösung dieses Rätsels. Denn etwas Besonderes muss da wohl vorgefallen sein, dass die so mittendrin davonläuft. Aber was? Am Ende ist die Junge bloß zum Fürgottsagen mit dem Buben in die Tenne. »Sie wollten ja doch schon morgen reisen«, sagt die Barbara. »Vielleicht wird doch das Haus bald wieder rein von dieser Stadtbrut, von dieser ganz gefährlichen.« Da kommt auch das alte Fräulein aus der Haustür. »Aber die geht ja auf das Austraghäusel zu. Die wird doch nicht gar zu ihr wollen.« Die Schiermoserin rückt unruhig auf ihrem Sessel hin und her und reckt sich schier den Hals aus vor lauter Schauen. Wahrhaftig, die kommt pfeilgerade ins Haus herein. Was sie wohl will von ihr? Die Stimme gehorcht ihr kaum, da sie auf das Klopfen eine Antwort geben will. Aber sie strafft sich unwillkürlich zur Höhe und sitzt kerzengerade, als die Tür langsam und knarrend aufgeht und Tante Adele mit einem lebhaften »Ja, grüß die Gott, Schiermoserin« in die Kammer tritt. Rauh erwidert sie bloß ein kurzes »Skoda«. Dann wartet sie mit krampfhaft zurückgedämmter Neugier auf das, was kommt. Und Tante Adele lässt sich nicht lange bitten. Die redet frei von selber und sagt, was sie auf der Leber hat. Und da sie die Gesinnung der Schiermoserin kennt, so beschränkt sie sich dabei auf das Notwendigste. »Also, Schiermoserin«, sagt sie, »dass ich dir's z'wissen mach. Unser Rosal und euer Franzl haben in 6 Wochen Hochzeit. Sie kriegt 16.000 Mark Bars Geld und ihre Aussteuer. Außerdem lasse ich ihr einen sauberen Kuchelwong zurichten. Wollst gern zusammenhaust mit ihr, ist uns recht. Wenn nicht, nachher macht's auch nix. Nachher wird's allein auch für die drinnt. So, und jetzt hab ich noch unsere Schuldigkeit für Sommer frisch zu bereinigen. Und nachher gehe ich wieder.« Damit legt sie ein paar Banknoten auf den Tisch, lässt die Schiermoserin in einer sprachlosen Betäubung und Wut zurück und geht langsam die Stiege hinab und hinüber zum Bauern in die Tenne, um auch ihm zu sagen, dass Rosalie nicht das arme Meidl wäre, für das man sie etwa halte. Und am Abend dieses Tages, nachdem sie noch alles für die Abreise zurechtgemacht hat, legt sie sich zufrieden in ihre Kissen zurück und murmelt: »So, das Nest hätten wir gerichtet. Hoffentlich sitzen sie gut, die zwei.« Der Tag, an dem sich dies alles zugetragen hat, ist der Freitag vor Kirchweih. Kirchweih, Bauernkirter. Schon am Kirchweih-Samstag beginnen die Vorbereitungen zu diesem Fest, dem üppigsten und größten des ganzen Jahres. Und so ist auch auf dem Schiermoserhof am anderen Tag Rüsttag für die Kirchweih. Und wenn es die Schiermoserin bis dahin nicht bedauert hätte, dass sie Haus und Hof verlassen, an diesem Tag hält sie's kaum aus an ihrem Fensterplatz. Schon früh um 4 Uhr schlurft die Barbara in den Hühnerstall und hinüber zu den Gänsen. Ein kurzes, aufgeregtes Geschrei und Gegacker, dann kommt die Tochter wieder zum Vorschein. In der einen Hand 2 Hühner mit durchschnittenen Hälsen, in der anderen eine schwere Gans. Und dann tritt der Schiermoser aus dem Haus, gefolgt von seinem Sohn, dem Franz, und Rosalie, deren werktätige Hilfe sich der Bauer für das Fest erbeten hatte. Die Tenne wird geöffnet, ein großer Tisch, der Backtrog voll heißen Wassers und eine Schüssel voll Pech stehen bereit. Der Schiermoser zieht die quieksende, schreiende Kirchweihsau aus dem Stall. Die Schiermoserin zerrt und reißt an ihrem Schürzenband, an dem Vorhang, an ihrem Rosenkranz.
»Was? Das Weibsbult darfst ab meiner Mithelfer beim Abstecher? Sie darfst Blut rühren vom Schiermoser seiner Kirtersau? Na, ich halt's nimmer aus. Ich muss abi.«
Schon ist sie an der Tür. Aber da dringt schon der kurze Schrei des Tieres, der dumpfe Schlag des Holzschlägels und das Rufen des Schiermosers an ihr Ohr. Und die Alte kommt eben in dem Augenblick die Stiege herab und sagt:
»Hast das gesehen, Rosina? Sie muss mithelfen. Das können gute Kirder wirst werden, bald die Stadt Gas macht. Er macht nix. Die sollen's nur einkennen, was eine rechte Bäuerin ist und was keine.«
»Jawohl, recht hat sie, die Großmutter. Die sollen's nur einsehen. Jetzt, heut und morgen wird sich's ja zeigen, was sie taugt auf einem Bauernhof, die Städterin.«
Und sie setzt sich mit wild klopfendem Herzen wieder an ihren Platz. Aber drüben auf dem Hof geht alles seinen Gang. Das Schwein wird geschlachtet, gebrüht, geputzt und zerteilt. Es hängt, schön mit leinernen Tüchern bedeckt gegen die Fliegen, luftig in der Tenne, und die Mägde sind schon beim Putzen und Zurichten der Ingeweide. Und nach diesem werden die Leberwürste und die Leberknödel, der Blutpressack und die Milzwurst bereitet, und schließlich geht's an das große Putzen und Aufwaschen. Denn nun heißt's, die Kirter Nudeln und Krapfen backen, und dazu muss die Kuchel rein und sauber sein. Den Nudelteig hat inzwischen schon des Schiermosers zweite Tochter, die Maridel, abgeschlagen und als kleine Gräpflein auf die mehlbestäubten Bretter gereiht. Nun schürt sie das Feuer zur lustigen Flamme. Die Barbara schleppt die großen Nudelpfannen und Schmalzhäfen herbei und Rosalie stellt die bemalten Schüsseln, in denen die Krapfen auf den Tisch kommen, zurecht. Es geht wirklich und wahrhaftig, ohne dass eins aus dem Haus herüberkäme zu ihr, der Schiermoserin, und bittet: »Geh, Bäuerin, hilf uns, kirter is!« Sie werden wirklich fertig ohne Bäuerin.